Willkommen zum Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Silja Schultheiß. Zunächst die Nachrichten. Aus Protest gegen das Gehaltsniveau im Schulwesen wird der Böhmisch-Mährische Schulgewerkschaftsverband zu Beginn des neuen Schuljahres am 1. September einen eintägigen Warnstreik ausrufen. Darauf einigten sich die Vorsitzenden der regionalen Gewerkschaftsorganisationen auf ihrer heutigen Sitzung in Prag. Sie unterstützen damit einen Vorschlag der Gewerkschaftsführung. Der Warnstreik werde gleichbedeutend sein mit einer kompletten Arbeitsniederlegung, auch mit einer Betreuung für die Schüler während des Streikes, wie sie Schulministerin Petra Buskova den Gewerkschaften nahegelegt hatte, könne nicht gerechnet werden, sagte der Vorsitzende des Böhmisch-Mährischen Schulgewerkschaftsverbandes František Dobšík. In Reaktion auf den Beschluss der Gewerkschaften wird das Schulministerium einen speziellen Telefonservice einrichten, mittels dessen sich die Eltern informieren können, welche Schulen sich an dem Streik beteiligen. Bei der Invasion der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei im August 1968 kamen 90 Menschen, darunter auch drei Kinder, ums Leben. Dies geht aus den jüngsten Ermittlungen der Behörde für die Dokumentation und Untersuchung der Verbrechen des Kommunismus hervor. Über die Untersuchungen informierte am Donnerstag das tschechische Fernsehen. Polizisten der schnellen Eingreiftruppe werden offensichtlich ab September tschechische Diplomaten und Beamte in Bagdad beschützen. Diese Aufgabe wird die Polizei von der Armee übernehmen. Über diese Möglichkeit diskutierten am Donnerstag Vertreter des Prager Außen-, Verteidigungs- und Innenministeriums. Der für heute Nachmittag angekündigte Streik der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines wird sich voraussichtlich nicht auf die Flüge zwischen Prag und Wien auswirken. Nach Informationen eines Sprechers der tschechischen Flughafenverwaltung wird nach bisherigen Informationen am Nachmittag mit einem planmäßigen Verlauf aller vier Flüge von Austrian Airlines zwischen den beiden Hauptstädten gerechnet. Zwei weitere Flüge der tschechischen Fluglinie CSA sind von dem Streik ohnehin nicht betroffen. Der Regisseur der legendären tschechischen Fernsehserie Pantau, Jindřich Polák, ist im Alter von 78 Jahren in einem Prager Krankenhaus gestorben. Polák sei in der Nacht zu Freitag einer langen, schweren Krankheit erlegen, teilte seine Frau Susanna Polákova am Freitag der deutschen Presseagentur mit. Pantau, aus der Feder von Ottar Hoffmann, war unter der Regie von Polák die erste der erfolgreichen Koproduktionen zwischen dem Westdeutschen Rundfunk und dem damaligen tschechoslowakischen Fernsehen. Von 1969 bis 1978 entstanden insgesamt 33 Episoden über den Mann mit der Zaubermelone. Soweit die Meldungen, die Sie auch im Internet abrufen können unter www.radio.cz. Im Programm von Radio Prag folgt jetzt das Tagesecho mit Martina Schneibergova.
Tagesecho.
Der japanische Premier Junichiro Koizumi in Prag, Ex-Präsident Václav Havel, besuchte am Donnerstag Liberec, die Stadt, wo er den 21. August 1968 erlebte. Und auf der Burg Grabstein findet eine Benefizvorstellung der Oper Katinka und der Teufel von Antonín Dvořák statt. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos, in dem auch der regelmäßige Tschechisch-Kurs nicht fehlen wird. Im nachfolgenden Medienspiegel befasst sich Robert Schuster mit den Ereignissen vom August 1968. Zu dem historisch ersten Staatsbesuch eines japanischen Regierungschefs in Tschechien ist Premier Junichiro Koizumi in dieser Woche in Prag eingetroffen. Das bisherige Programm seines Aufenthalts fasst Margareta Maurova zusammen.
Der japanische Premier Junichiro Koizumi hat den offiziellen Teil seines Besuchs in Prag mit einer Kranzniederlegung auf dem Wenzelsplatz eröffnet, mit der er des 35. Jahrestags der Invasion der Warschau-Pakttruppen in der Tschechoslowakei gedachte. Bei diesem Anlass erinnerte er sich daran, wie er dieses Ereignis im Jahre 1968 wahrgenommen hatte. Ich erinnere mich noch gut daran, was für eine Trauer mich damals erfasst hat. Der Akt der sowjetischen Armee war unverzeihlich. Die sowjetischen Panzer haben die Freiheit in der Tschechoslowakei erschlagen, sagte Koizumi. Nach einem anschließenden kurzen Spaziergang durch das Prager Stadtzentrum traf der japanische Gast mit dem tschechischen Premier Wladimir Špidla zusammen. Im beiderseitigen Gespräch bat Koizumi seinen Amtskollegen unter anderem um diplomatische Unterstützung bei der Lösung des nordkoreanischen Problems. Eine Äußerung Spedlers zufolge kann Prag hierbei die Rolle eines Vermittlers spielen, da Tschechien im Unterschied zu Japan diplomatische Beziehungen mit Nordkorea unterhält. In der gemeinsamen Erklärung über die strategische Partnerschaft Tschechiens mit Japan wird unter anderem festgehalten, dass Nordkorea seine Atomwaffen abschaffen muss. Die bilaterale Erklärung widmet sich jedoch überwiegend den Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern.
Rozšíření Evropské unie poskytuje nové podněty pro spolupráci.
Die EU-Erweiterung bietet neue Ansätze für unsere Zusammenarbeit, sagte Premier Spidler. Japan ist der drittgrößte Investor in der Tschechischen Republik, in der an die 120 japanische Firmen tätig sind. Die größte Investition ist der Aufbau eines neuen Automobilbetriebs der Firmen Toyota und PSA Peugeot Citroën im mittelböhmischen Kolin. Am Freitag diskutierte Premier Koizumi diesbezüglich mit japanischen Unternehmern. Sie sind unter anderem an einer Vereinfachung der Visumserteilung interessiert. In der Delegation des japanischen Regierungschefs befindet sich neben Politikern und Wirtschaftsexperten auch ein ganz spezielles Mitglied, der Roboter Asimo. In flüssigem Tschechisch hat der 120 cm große und weltweit intelligenteste Maschinenmensch während eines Abendessens am Donnerstag den tschechischen Premier und weitere Gäste begrüßt und sie mit seinem sachten Schritt und Tanz überrascht. Am Freitag brachte er dann Blumen an die Büste des tschechischen Schriftstellers Karel Čapek, der das in vielen Sprachen der Welt verbreitete Wort Roboter erfunden hatte.
Am Donnerstag haben in ganz Tschechien mehrere Dutzend von Gedenkveranstaltungen aus Anlass des 35. Jahrestages der Okkupation der Tschechoslowakei durch die Warschau-Paktstaaten stattgefunden. Über die Gedenkfeier vor dem Gebäude des tschechischen bzw. ehemals tschechoslowakischen Rundfunks, wo sich vor 35 Jahren die wohl heftigsten Kämpfe abgespielt hatten, haben wir Sie bereits informiert. Einen kurzen Rückblick auf den Tag des traurigen Jubiläums gibt Ihnen Jitka Mladková.
Vom Beginn einer langen Zeit der Finsternis sprach Premierminister Wladimír Špidla bei der feierlichen Gedenkstunde vor dem tschechischen Rundfunk in Bezug auf die Ereignisse der Augusttage 68. Mit der massiven Invasion der Streitkräfte der Warschau-Paktstaaten, die nach neuesten Erkenntnissen 90 Menschen, darunter auch drei Kinder, das Leben kostete, wurde der seit Anfang desselben Jahres laufende Reformprozess, bezeichnet als Prager Frühling, gewaltsam abgebrochen. Den Ereignissen am und nach dem 21. August 68 galt auch eine Podiumsdiskussion mit Ex-Präsident Václav Havel und seinem Freund, dem Tschecho-Amerikaner Jan Tříska, die am Donnerstag in Liberec-Reichenberg abgehalten wurde. Beide haben nämlich seinerzeit die dramatischen Ereignisse gerade in dieser nordböhmischen Stadt erlebt. Allein in dieser Stadt gab es 9 Tote und einige Dutzend Verletzte. Havel und Tříska nahmen damals sofort am Widerstand der Bevölkerung teil. Ihre Stimmen waren im Programm des Reichenberger Regionalstudios des tschechoslowakischen Rundfunks zu hören. Havel verfasste auch Artikel für die dortige Presse. An das Geschehen jener Tage erinnerte er sich wie folgt.
Nám do toho rádia, do té vilky nosili z nemocnice léky a jídlo.
Im Rundfunkgebäude hat man uns aus dem nahegelegenen Krankenhaus mit Medikamenten, mit Essen und Blumen versorgt. Man wollte uns auf verschiedene Art und Weise unterstützen und aufmuntern. Die Straße selbst hat man mit großen Transportwagen beladen mit riesigen Betonplatten abgeriegelt, um dadurch den Radiosender zu beschützen.
Der vor etwa 20 Jahren in die USA emigrierte Schauspieler Jan Tříska, der seit 2 Jahren jeweils im Sommer während der Shakespeare-Theaterfeierlichkeiten auf der Prager Burg mit der Rolle des König Lear im gleichnamigen Stück brilliert, sagte bei derselben Gelegenheit.
21. Srpen ve mně pořád stále existuje jako jeden z mezí.
Der 21. August existiert immer noch in mir als einer der Wendepunkte meiner persönlichen Geschichte.
Kein Blatt vor den Mund nahm sich Vratislav Brabenec, der Frontman der legendären Underground-Gruppe The Plastic People of the Universe, die am Donnerstagabend ein Konzert in Liberec gab. Zitat: Es gibt wichtigere Sachen als dieses Konzert oder die heutige blöde Erinnerung an das Jahr 68, eine peinliche Erinnerung an das weitere Versagen der Nation. Zitat Ende. Ja, auch so kann man die Ereignisse vor 35 Jahren bewerten. Immerhin, es steht fest, dass sie auch trotz des Zeitabstandes die Mehrheit der Nation im Gedächtnis behalten hat. Dies ergab eine dieser Tage durchgeführte Blitzumfrage des Prager Zentrums für empirische Forschungen, STEM. Aus derselben Umfrage geht hervor, dass mehr als die Hälfte der Tschechen kein positives Verhältnis zum heutigen Russland haben.
Musik. An der Reihe ist der regelmäßige Tschechischkurs mit Katrin Bock und Margareta Maurova.
Praha, Brno, Cheb, České Budějovice.
Prag, Brünn, Eger, Budweis. Manchmal ist die Bezeichnung von Städten, Flüssen und Gebirgen doch etwas verwirrend. Darum wollen wir im heutigen Sprachkurs etwas Klarheit schaffen und Ihnen deutsche und tschechische geografische Bezeichnungen vorstellen. Die meisten Städte, Flüsse, Berge in Tschechien haben sowohl deutsche als auch tschechische Namen. Das liegt daran, dass viele Gegenden jahrhundertelang von Tschechen und Deutschen besiedelt wurden. Manchmal sind sich deutsche und tschechische Namen ähnlich, wie im Falle von Prag,
Praha.
Im Tschechischen ist die Stadt weiblichen Geschlechts, weshalb sie oft als Mütterchen Prag bezeichnet wird. Brünn ist
Brno
und neutralen Geschlechts. Das mährische Olmütz heißt tschechisch
Olomouc.
Pilsen dagegen
Plzeň.
Das bekannteste Pilsener Produkt ist wohl das
Plzeňský prazdroj,
das Pilsener Urquell. Aus
České Budějovice
Budweis stammt ein weiteres Hopfengetränk, das
Budvar.
Die Namen dieser Städte sind in beiden Sprachen ähnlich. Anders ist dies beispielsweise im Falle des südböhmischen
Jindřichův Hradec.
Wörtlich wäre dies als Heinrichsburg zu übersetzen. Deutsch heißt die Stadt aber Neuhaus, benannt nach dem neuen Haus, das ein gewisser Heinrich
Jindřich
erbauen ließ. Das nahegelegene
Třeboň
heißt deutsch Wittingau, abgeleitet vom hiesigen Geschlecht der Wittigonen. Das westböhmische
Cheb
ist in Deutschland als Eger bekannt. Das ebenfalls im Westen gelegene
Domažlice
als Taus. Die tschechisch-österreichische Grenzstadt
Břeclav
heißt dagegen auf Deutsch Lundenburg. Auch die Gebirge haben zweierlei Namen. Das höchste ist das
Krkonoše,
Riesengebirge mit der
Sněžka,
der Schneekoppe, dem höchsten tschechischen Berg. Der sagenumwobene Herrscher des
Krkonoše,
in Deutschland als Rübezahl bekannt, heißt tschechisch
Krakonoš.
Westlich des
Krkonoše
liegen die
Jizerské hory,
das Isargebirge. Noch weiter westlich folgen die
Krušné hory,
zu Deutsch das Erzgebirge. An der Grenze zu Bayern liegt die
Šumava,
wörtlich übersetzt die Rauschende. Gemeint ist der Böhmerwald. Östlich des Riesengebirges schließen die
Orlické hory
an das Adlergebirge, gefolgt vom mährisch-schlesischen
Jeseník,
dem Altvatergebirge. Zum Abschluss werfen wir noch schnell einen Blick auf die wichtigsten Flüsse, die
Labe
ist die Elbe, die
Morava
die March und die
Vltava
keine andere als die Moldau. So, das wär's für heute aus der Geografie.
Naslyšenou
sagen
Markéta Maurová
und Katrin Bock.
Im heutigen Tagesecho haben wir abschließend einen Tipp für reiselustige Opernliebhaber. Auf der Burg Grabstein, Grafenstein und bei der nordböhmischen Grenzstadt Hradec nad Nisou, Krotau, wird am Samstag, dem 23. August, Antonín Dvořáks Märchenoper Katinka und der Teufel aufgeführt. Mitwirkende sind Sängerinnen und Sänger des Prager Nationaltheaters, die mit dieser Benefizvorstellung zur Rettung der St. Barbara-Kapelle auf der Burg Grabstein beitragen wollen. Es handelt sich dabei um die bereits 11. Benefizveranstaltung, die in Grabstein zu diesem Zweck organisiert wurde. Nach der Entstehung dieser Reihe von Benefizkonzerten fragte ich den Kastellan der Burg, Jan Sedlák.
Die Initiative entstand eigentlich spontan, als ich einst mit dem Opernsänger Ludwig Welle zusammentraf. Er ist nämlich ein lokaler Patriot, der aus Chotiněj stammt. Ich kannte ihn und so war er der erste Besucher, den ich hier als Kastellan durch die Burg geführt habe.
Neben dem Benefizzweck tragen diese und ähnliche Veranstaltungen auch zur Propagierung der Sehenswürdigkeit bei, wie mir Jan Sedlák bestätigt.
Ich sehe den Sinn meiner Arbeit nicht darin, hier herumzusitzen und abzuwarten, ob Besucher kommen oder nicht. Ich meine, dass die Burgen und Schlösser ja eigentlich das gesamte Kulturerbe auf irgendeine Weise in das Kulturleben des ganzen Landes mit einbezogen werden sollten. Dies ist einer der Eckpfeiler unserer Aufgabe. Wir können die Schlösser nicht nur für uns selbst retten, sondern wir müssen sie auch zweckmäßig nutzen und in das Kulturgeschehen integrieren.
Die Renovierung der wertvollen St. Barbara-Kapelle wird von verschiedenen Organisationen sowie von einzelnen Spendern gefördert, unter anderem auch von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Fachhochschule Potsdam. Die Opernvorstellung findet ab 17 Uhr im Burghof statt. Der Initiator der Benefizvorstellungen, Ludwig Welle, stellt sich hierbei in der Rolle des Teufels Marbuel vor. Hören Sie nun eine Kostprobe aus Dvořáks Oper Katinka und der Teufel, und zwar die Arie des Teufels Barbuel aus dem zweiten Akt. Mit Marc Bruels Arie aus der Oper Katinka und der Teufel von Antonín Dvořák ist das Tagesecho beendet. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Zu einer neuen Ausgabe des Medienspiegels begrüßen Sie in den folgenden Minuten Silja Schultheiß und Robert Schuster.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute haben wir wieder für Sie das Wichtigste zusammengefasst, womit sich die tschechischen Medien in der abgelaufenen Woche beschäftigt haben. Vergangenen Donnerstag, den 21. August, war es auf den Tag genau 35 Jahre her, dass die Truppen der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei einmarschierten, um die Reformbewegung der damaligen kommunistischen Führung unter Alexander Dubček nicht nur zum Erliegen brachten, sondern während der darauffolgenden 70er Jahre die Entwicklung im Land ins genaue Gegenteil umstellten. Die Medien widmen sich dem Thema ausführlich in vielerlei Gestalten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk öffnete sein Tonarchiv und produzierte anlässlich des Jahrestags eine eigene Serie, wobei jeden Tag ein anderer Aspekt im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Ende des Prager Frühlings behandelt wurde. Auch das tschechische Fernsehen fand in seinem Archiv bislang noch nicht veröffentlichtes Filmmaterial, das seit jenen Augusttagen noch gar nicht verarbeitet war. Die Tageszeitungen, so wie seit geraumer Zeit in solchen Fällen üblich, brachten wiederum Sonderbeilagen heraus, mit dem Ziel, vor allem der jüngeren Generation die damaligen Ereignisse zu veranschaulichen. Die Kommentare zu diesem Thema waren um ein Höchstmaß an Objektivität bemüht, wenn auch natürlich bei einigen Kommentatoren persönliche Erinnerungen wieder wach wurden. Ein Beispiel dafür ist der erste Kommentar, aus dem wir Ihnen einige Textstellen zitieren wollen. Er stammt aus der Feder des früheren Bürgerrechtlers und heutigen Journalisten Petr Uhl und erschien unter dem Titel »Die Erneuerung nach 35 Jahren« in der linksliberalen Tageszeitung Pravo. Zitat:
»Mit dem Einmarsch der Armeen des Warschauer Paktes in die damalige Tschechoslowakei hat ein grandioses historisches Experiment sein jähes Ende gefunden. Der Sozialismus mit menschlichem Antlitz war jedoch kein Betrug der Kommunisten an den Menschen, so wie uns heute einige weismachen wollen. Die Bürger hatten gespürt, dass es den Kommunisten wirklich um Freiheit und manchen vielleicht sogar um Demokratie ging, und deshalb wurden sie von Seiten der Bevölkerung kritisch unterstützt.
Uhl sieht des Weiteren in seinem Kommentar auch einen kausalen Zusammenhang zwischen dem unfreiwilligen Ende des Prager Frühlings und der später ins Leben gerufenen Bürgerrechtsbewegung Charta 77, beziehungsweise der ganzen Demokratiebewegung der späten 70er und frühen 80er Jahre, wenn er dann hinzufügt.
Ja, es stimmt, dass die meisten von hunderttausenden ausgeschlossenen Parteimitgliedern im Verlauf der weiteren Jahre weitgehend passiv waren. Aber dennoch fanden sich unter den ersten 240 Unterzeichnern und den 10 Gründungsmitgliedern der Charta zur Hälfte ehemals ausgeschlossene Kommunisten. Alle in der Charta haben später gewusst, dass der Reformprozess, den es seit 1963 gab, die Grundlage für die mit der Charta eng verbundene Bewegung für Demokratie und Menschenrechte war.
In eine völlig entgegengesetzte Richtung als Uhl geht ein Kommentar, der in der vergangenen Woche in der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes erschienen ist und von Karel Steigerwald verfasst wurde. Sein Titel lautet »Der Realist Brezhnev«.
Das Jahr 1968, einschließlich der sowjetischen Besetzung, gehört zu den peinlichen Kapiteln unserer Geschichte. In der Geschichte des Abwehrkampfes gegen die Herrschaft der Russen in Osteuropa haben die tschechischen Ereignisse einen seltsamen Stellenwert. Es ging nämlich nicht um den Versuch, den Kommunismus zu beseitigen, sondern lediglich um dessen Verbesserung. Andere bekannte Erhebungen hatten das genaue Gegenteil zum Ziel. Es kann als ein Paradox der Geschichte gesehen werden, das die tschechischen Gorbatschow 20 Jahre später vorgeführt hat.
In der Internetzeitschrift Britzke Liste findet sich ebenfalls eine Reihe von Kommentaren oder Erlebnisberichten zum 21. August 1968. Auffallend dabei ist, dass die Debatte um das Vermächtnis des Prager Frühlings von Persönlichkeiten geführt wird, für die mit den Ereignissen des 21. August nicht nur ihre Welt zusammenbrach, sondern die auch später emigriert sind. Einige Beiträge, die in der Britzke Liste erschienen sind, befassen sich wiederum mit den Lehren aus der Niederschlagung der ganzen Reformbewegung. So meint etwa Michael Jurza in seinem Beitrag mit dem Titel »Die Lehren aus dem 21. August und die Gegenwart«.
Zu den Lehren von damals sollte vor allem eines zählen. Die Invasion hat vielen Russland gegenüber positiv eingestellten Bürgern des Landes die Augen geöffnet und ihnen die letzten Illusionen genommen. Die russischen Panzer brachten jedoch nicht nur Brezhnevs Doktrin der begrenzten Souveränität mit sich, sondern langfristig auch eine Art historische Ernüchterung über die Großmächte. Im heutigen Mitteleuropa gibt es keinen Grund dafür, sich aus der stählernen Umschlingung der Sowjets blind in die Arme der nächsten Großmacht, also der Amerikaner, zu werfen.
Der Frage, warum man sich eigentlich heute noch die Ereignisse vor 35 Jahren erinnern sollte, geht Patricia Polanska in der Wirtschaftszeitung Hospodarske Noviny nach. Aus deren Kommentar mit dem Titel »Was wollen wir heute mit dem 21. August anstellen?« wir nun zitieren.
Nach den Erfahrungen mit dem kommunistischen Terror der 50er Jahre mussten für viele die liberaleren 60er Jahre so etwas wie eine Offenbarung darstellen, wenn auch im Rahmen eines sozialistischen Paradieses. Woran aber auf jeden Fall erinnert werden muss, das sind die Opfer der Folgen dieser Bruderhilfe unmittelbar am 21. August und den Tagen danach, welche in den Jahren danach verschwiegen und geleugnet wurden. Denn von Zeit zu Zeit ist es nämlich wichtig, auf die Straßen zu gehen.
Abschließend wollen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen kurzen Auszug aus der Tageszeitung Lidové Noviny bringen. Dort hat sich die Journalistin Petruška Šustrová in ihrem Kommentar mit dem Titel »Es gibt nicht nur eine Wahrheit über 1968« mit der Rolle, die in den bewegten Augusttagen der damalige erste kommunistische Parteisekretär und für viele die Galionsfigur der ganzen Reformbewegung schlechthin, Alexander Dubček, spielte. Zitat:
»Ich habe nie verstanden, warum die meisten von meinen Mitbürgern von jener Ansprache Dubček so ergriffen waren, die er nach seiner Rückkehr aus Moskau im Radio hielt und in der er seine Kapitulation und somit das Ende seines bisherigen Kurses bekannt gab. Dennoch ist er populär geblieben und noch während der 80er Jahre riefen Demonstranten, von Angesicht zu Angesicht den schwer bewaffneten Polizisten stehend, den Namen von Dubček. Das Erste, was einem als mögliche Erklärung einfällt, ist, dass die damalige Gesellschaft eben kein anderes vereinendes Symbol hatte als ihn. aber der Schlüssel für die Erklärung dieses Umstands liegt wohl darin, dass man die Ereignisse von damals nicht mit heutigen Augen betrachten darf.
Sie hörten den Medienspiegel mit Silja Schulheis und Robert Schuster. Damit ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut.